musst erstmal diese Löcher alle stopfen, damit du deine Bilanz wieder in Ordnung bringst, wenigstens so einigermaßen in Ordnung bringst, nicht die ganze Zeit ans Eigenkapital ran musst. Und was dann übrig bleibt, das kannst du im Prinzip investieren in neue Spieler. Wird also ein sehr schwieriger Sommer wirtschaftlich, was die Kaderplanung angeht. Da muss so eine Menge passen, ne?
Hallo, herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser-Kurier. Wir sind wieder am Start. Mein Name ist Stefan Freie. Mir gegenüber mein geschätzter Kollege JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans. Und ja, heute reden wir mal über Geld, ne?
Über dein Geld?
Nein. Deins? Nein.
Nein.
Über das nicht vorhandene Geld, würde ich sagen.
Also doch über mein Geld.
Nein, du stellst. Wir müssen über Werder reden, ne?
Genau, und du stellst die Frage der Fragen. Warum hat Werder kein Geld? Das fragen sich, glaube ich, einige Menschen. Ich frage mich das auch schon ein bisschen länger. Und ich nehme an, die Antwort ist einigermaßen komplex, aber da verlassen wir uns voll auf dich. Erzähl mal, warum hat Werder denn kein Geld?
Ja, wir machen jetzt hier natürlich kein Wirtschaftsseminar, keine Angst. Wir versuchen es ein bisschen einfach zu halten, aber es ist ja eine Frage, die viele von euch bewegt. Wir haben viele Zuschriften in den letzten Monaten bekommen dazu, dass wir es mal erklären sollen, weil es immer wieder heißt, ja, Werder hat kein Geld. Woran liegt es, wenn es ja ein Verein ist, wo das Stadion immer voll ist, wo kein Abstiegskampf in den letzten 2-3 Jahren verloren wurde? Warum kommen sie dann nicht voran? Und das Zauberwort ist, das ist jetzt, da müsst ihr jetzt einmal durch, das heißt strukturelles Defizit, das heißt tatsächlich so, bedeutet vereinfacht gesagt, der Verein gibt mehr Geld aus in einer Saison, als er am Standort Bremen erwirtschaften kann. Aus dem laufenden Spielbetrieb. Da fehlen im Jahr ungefähr 7 Millionen Euro. Die musst du erstmal hereinnehmen aus anderen Quellen. Sei es dadurch, dass du plötzlich außergewöhnlich sportlichen Erfolg hast oder dass du Spieler verkaufst.
Hm. Und dann heißt das Ganze strukturelles Defizit. Ich hatte Wirtschaftsleistungskurs, fällt mir dabei gerade ein. Ich bin vielleicht so ein ganz, ganz kleiner Experte, auch wenn ich mich an ganz wenig nur erinnern kann, aber ist auch egal. Aber trotzdem, ich glaube, das muss man gar nicht. Der gesunde Menschenverstand sagt ja schon mal, wenn du doch immer ein strukturelles Defizit hast, also weißt, dass du eine gewisse Millionensumme zu wenig einnimmst, dann kannst du ja vielleicht von vornherein schon mal ein bisschen weniger ausgeben, würde ich mal sagen. Weil ne, das lässt sich dann ja leichter handeln, als wenn du auf einmal so einen Einbruch hast und man sagt, oh, da fehlen 20 Millionen.
Klingt jetzt erstmal verlockend, muss allerdings dann die Folgen deines Handelns bedenken. Ne? Wenn du jetzt weniger ausgibst als Werder Bremen, zum Beispiel weniger in deine Bundesliga-Mannschaft steckst, dann hast du damit natürlich auch sehr wahrscheinlich schlechtere Spieler oder du konntest Spieler nicht halten, deren Verträge du dann einfach nicht verlängern konntest, weil sie mit dem Angebot nicht einverstanden waren und damit sinkt deine Chance auf Erfolg. Erfolg wiederum ist aber ja das, was dir am meisten helfen würde, um deine Einnahmesituation zu verbessern. Ne? Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, wie mein Kollege Hans-Günter Klemm früher immer bei Werder geschrieben hat, beim Kicker. Da musst du da eine Lösung für finden. Werder hat es jetzt versucht 2 Jahre lang, sei es durch Transfers oder durch dieses, hey, wir halten die Mannschaft zusammen, wir verlängern Verträge und wir schaffen dann den 8. Platz zu wiederholen. Das war das Ziel für diese Saison, weil du dann im TV-Ranking kletterst und dann mehr, paar Millionen mehr bekommst. Aber es hat beides nicht geklappt. Sie haben weder im Sommer diesen großen Transfer gemacht, weil es kein Angebot für Romano Schmid gab, bis zum Ende nicht und für keinen anderen Werder-Spieler. In den Dimensionen, sie haben am Ende nur Duxchi fast verschenkt und etc. für wenig Geld an Eintracht Frankfurt abgegeben. Das reicht dann nicht. Und so stehst du jetzt vor einem Sommer, wo du die Probleme quasi nur mit dir weiter rumschleppst und musst dich schon wieder lösen. Also du musst Geld erwirtschaften, um das Minus auszugleichen und dann erst kannst du Geld ausgeben. Und dieses Minus, das merkt ihr ja auch da draußen, das begegnet einem jetzt überall. Und letzte Woche waren die Schlagzeilen hier, Werder Minus, Fehlbetrag, sie müssen das ja immer transparent machen wegen der Anleihe, war es dann jetzt ein Fehlbetrag von 4,8, glaube ich, gewesen, Millionen. Davor das Jahr waren es, glaube ich, 5, das hält sich so in etwa immer die Waage. Bei der Mitgliederversammlung hat man dann 7,4 Millionen Minus, es ist halt sehr viel Minus, das fällt schon auf. Deshalb brauchst du einen dicken Transfer. Das hatten wir ja das letzte Mal beim Verkauf von, helf mir, Niklas Füllkrug, ne?
Ja, 17,25 Millionen wird mittlerweile gesagt, hat dieser Verkauf eingebracht. Wir sind uns, nachdem wir da häufiger uns ausgetauscht haben, einig, dass das relativ wenig Geld war für einen Spieler seiner Klasse. Wir haben das ja auch immer verglichen, oder zumindest ich habe es getan, mit Harry Kane, der im gleichen Jahr aus Tottenham zu Bayern ging und 100 Millionen gekostet hat. Ne? Da haben wir, also sage ich natürlich auch logisch, ich will nicht mich völlig ins Unglaubwürdige reinreden. Kane ist schon auch noch eine andere Qualität als Niklas Füllkrug, aber das, lass mich kurz überlegen, Sechsfache ist er dann auch nicht wert, beziehungsweise da wäre er, ja, sie mussten ihn vermutlich verkaufen und Dortmund wusste das und hat deshalb Niklas Füllkrug doch schon deutlich unter Preis bekommen. Aber du sprichst das Stadion an und ich weiß, dass das auch sehr lange ein Thema war, womöglich heute noch ist. Wir gehen zurück in die Nullerjahre. Werder ging's gut. Das Stadion sollte umgebaut werden, beziehungsweise es wurde dann auch umgebaut. Die Planung bezog sich darauf, dass man gesagt hat, wir wollen 50.000 da reinlassen, da muss ein dritter Rang rauf und dann machen wir es richtig voll und nehmen auch entsprechend mehr Geld ein. Das stand auch soweit alles, bis es auf einmal hieß, oh, die Stallpreise. Das haben wir nicht gewusst. Das wird ja alles sehr viel teurer, können wir uns doch nicht erlauben. Wenn ich mich richtig erinnere, war es damals so, dass das Stadion dann eben logischerweise nicht aufgestockt wurde, trotzdem teurer wurde und zwar eine ganze Ecke teurer als eigentlich ursprünglich veranschlagt, aber die Kapazität halt nicht erhöht wurde. Es ist sicherlich schöner, man hat mehr Logen nochmal gebaut, dadurch mehr Einnahmen generiert, aber es ist schon, sagen wir mal, etwas, was bis heute die Menschen beschäftigt, dass das damals offenbar nicht so geklappt hat wie gewünscht.
Ist heute ein Wettbewerbsnachteil, ne? Muss man so klar sagen. Es gibt viele Gründe dafür, es waren die Stahlpreise. Du hast auch die Anwohnerproblematik, da wo du das Weserstadion halt stehen hast. Und es gab statische Fragen immer wieder, wenn es darum geht, kannst du so einen dritten Rang da oben drauf machen. Das sind alles so Sachen, die man sehr intensiv bedenken muss. Nur Fakt ist heute, das Stadion ist im Vergleich zu den Stadien, jetzt sagen wir mal Köln, Hamburg oder Schalke, die jetzt dann sehr wahrscheinlich hochkommen werden, einfach deutlich kleiner und du kannst damit weniger Geld generieren. Also, du hast weniger Möglichkeiten, selbst mit einem vollen Weserstadion, da die Einnahmen zu steigern. Das wird nicht mehr funktionieren.
Da würde ich gern bei bleiben, mal eben ganz kurz. Das habe ich mich auch oder frage mich auch schon sehr lange, macht das so viel aus? Also 10.000 Zuschauer mehr, was kalkulierst du da? Was wird das überschlägig?
Das kannst du nicht so einfach machen, weil du ja wissen musst, sind es Sitzplätze, sind es Stehplätze, sind es VIP-Plätze. Nur generell achten die Vereine ja darauf, das siehst du bei Mainz, das siehst du bei Freiburg, die jetzt zwei Beispiele sind für einen Verein ungefähr von der Größe auf Augenhöhe mit Werder, die neue Stadien gebaut haben, dass du dann auch im Hospitality-Bereich, im VIP-Bereich, im Logenbereich, dass du da mehr Vermarktungsmöglichkeiten hast, dass du da mehr Räumlichkeiten schaffst, um da halt das Geld mit zu verdienen, dann auch nicht mit den Stehplätzen. Und das sind so Sachen, da ist Werder halt limitiert. Sie gehen da immer wieder ran, es wurde jetzt auch wieder der Logenbereich umgebaut. Aber du bist da sehr begrenzt mit deinen Möglichkeiten. Also das heißt, wir können ans Stadion eigentlich einen Haken machen und sagen, also damit werden wir nicht das strukturelle Defizit beheben können. Werder wird jetzt nicht viele Millionen mehr einnehmen können, wenn du hier und da jetzt noch einen Sitz einbaust im Stadion. Das reicht nicht, also brauchen sie andere Lösungen.
Spieler verkaufen, da werden wir am Ende immer landen. Oder eben die Ausgabeseite zu minimieren.
Spielerverkäufe sind das, was es am einfachsten macht. Ne? Wenn du dir jetzt den Kader ja anschaust, haben sie ja zwei sehr, sehr heiße Aktien mit den Jungfüchsen, mit Karin Koulibaly, mit Mio Backhaus. Das sind Spieler, die du relativ günstig als Jugendspieler in den Verein geholt hast, die du jetzt zu Bundesligaspielern gemacht hast, die ein sehr spannendes Alter haben, also noch eine Menge Potenzial, die sind noch sehr jung. Und da kann natürlich schon ein größerer Verein einsteigen und sagen, okay, wollen wir kaufen. Und machen euch ein Angebot. Jetzt muss man dazu zwei Dinge wissen. Das eine ist, es gibt noch keins dieser Angebote. Es ist nicht so, dass da fünf Vereine Schlange stehen, die sich die ganze Zeit überbieten. Das findet alles nur medial statt im Moment. Ist aber noch kein Verein gekommen, der wirklich jetzt mal ernst gemacht hat. Man weiß auch nicht, wann das passiert. Wir haben einen WM-Sommer. Die großen Vereine steigen dann traditionell sehr spät ein mit ihrer Kaderplanung, weil sie gucken wollen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Könnte also theoretisch auch noch ein bisschen länger dauern, muss man abwarten. Und der zweite Punkt ist, wenn jetzt einer kommt und gibt dir, ich sag mal, 20 Millionen, 30 Millionen für einen dieser Jungs, dann ist das kein Geld, das du sofort wieder in den Kader investieren kannst, eben weil du hier ein Minus mit dir herumschleppst, aus dem vergangenen Geschäftsjahr, aus der Hinrunde. Du musst erstmal diese Löcher alle stopfen, damit du deine Bilanz wieder in Ordnung bringst, wenigstens so einigermaßen in Ordnung bringst, nicht die ganze Zeit ans Eigenkapital ran musst. Und was dann übrig bleibt, das kannst du im Prinzip investieren in neue Spieler. Es wird also ein sehr schwieriger Sommer wirtschaftlich, was die Kaderplanung angeht. Da muss so eine Menge passen, ne?
Aber schon nochmal viel besser als ein Sommer, in dem du händeringend nach Spielern suchst, die du verkaufen kannst, so wie in den vergangenen Jahren ja mehr oder weniger, wo du drauf wartest, vielleicht kommt ja was für Romano Schmid, vielleicht kommt was für Justin Ginma. Es kam aber nichts. So.
Ja. Und, im Prinzip springen dich ja jetzt drei Spieler an, ne? Also die zwei, die ich genannt habe, Karin Koulibaly, Mio Backhaus und Jens Day. Natürlich alleine, weil er wieder diese 10 Tore wiederholt hat. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, den hatte ich auch in der Kolumne dann thematisiert diese Woche. Du musst natürlich höllisch aufpassen, wen du verkaufst, damit du deine Mannschaft nicht, ich sage jetzt mal, zu schlecht machst.
Ja, ne? Ja.
Das ist also immer eine Frage der Alternativen im Kader. Wie groß wird der sportliche Verlust, wenn ich diesen Spieler abgebe? Das ist ein interessanter Satz ja von Uli Hoeneß aus dieser Woche. Der hat das in einem Interview gesagt, dass sie irgendwann mal für sich die Politik festgelegt haben. Ich glaube, das war bei dem Angebot für Franck Ribéry. Als die Bayern damals ein Riesenangebot von Chelsea bekam und er hätte der teuerste Spieler der Geschichte werden können zu dem Zeitpunkt. Das wäre ein XXL-Transfer gewesen. Die Bayern haben dann 2 Stunden zusammengesessen, Rummenigge, Hoeneß und der Rest der Vereinsführung haben das diskutiert. Was machen wir? Nehmen wir das Geld oder behalten wir den Spieler? Und haben dann für sich festgelegt, wir behalten den Spieler und wir werden nie wieder oder wir wollen nie wieder einen Spieler verkaufen als Bayern München, der uns sportlich fehlt. Der unsere Mannschaft also deutlich schlechter machen würde, wenn wir ihn nicht mehr haben. Wenn du das jetzt, diese Vereinspolitik, die ja sehr klug ist und clever ist, auf Werder Bremen überträgst, musst du sagen, okay, schau dir diese 3 Spieler an, über die wir sprechen, Koulibaly, Backhaus und Jens Day. Das sind jetzt mal die offensichtlichsten. Es kann natürlich sein, dass andere auch noch ein Angebot kriegen, aber bleiben wir mal bei den 3. Dann sage ich, 2 davon kannst du verkaufen, 1 bloß nicht. Ne? Nur sportlich betrachtet, sind alles gute Jungs. Mio Backhaus kannst du verkaufen, wenn du Karl-Heinz bekommst. Ich sage, ob Backhaus im Tor steht oder Karl-Heinz, macht sportlich im Kampf um den Klassenerhalt keinen Unterschied. Du hättest mit beiden Torhütern, die sportlich und charakterlich einwandfrei sind, die Klasse gehalten. Also könntest du sagen, okay, Mio Backhaus, wenn da ein super Angebot kommt und der Junge ist einverstanden, kannst du den verkaufen, stellst Karl-Heinz ins Tor, bist du nicht per se schlechter. Verlierst natürlich eine Identifikationsfigur und Eingewächs. Ne? Das ist klar, aber wirtschaftlich kann sich Werder das überhaupt nicht aussuchen. Der Spieler Koulibaly, den kriegst du auch ersetzt. Also Niklas Stark, wenn der fit ist, und Amos Pieper, wenn der fit ist, und Marco Friedl, wenn der fit ist. Die spielen ja nicht schlechter als Karin Koulibaly, die sind nur halt keine 18. Ja. Also ist das eine Position, wo ich sage, okay, wenn da ein super Angebot kommt, wunderbar, dann ist das ein Märchen für Werder, kannst du verkaufen. Aber bloß nicht Jens Day verkaufen einfach so. Weil nimm mal aus dieser Mannschaft jetzt Jens Day raus, nimm mal die 10 Tore raus, die er bisher gemacht hat. Wo stehst du dann in der Tabelle? Den kriegst du nicht adäquat ersetzt. Das wäre ein Riesenrisiko. Das würde die Mannschaft erheblich schlechter machen, weil du eben auch keine anderen Spieler hast im Kader, die auch nur annähernd so viele Tore schießen.
Genau. Wobei ich, weißt du ja, auch bei Mio Backhaus noch der Ansicht bin, er ist mittlerweile so in diese Rolle gewachsen als Identifikationsfigur, von denen Werder nicht so viel hat. Da würde ich mich auch sehr schwer tun. Also ich würde diese Priorisierung schon auf jeden Fall ganz oben bei Karin Koulibaly sehen, der ja auch dem Vernehmen nach das größte, zumindest zahlenmäßig größte Interesse erzeugt, wenn man die Summen hört. Ne? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Torhüter bringen ja grundsätzlich nicht ganz so viel Geld. Bin ich da mal gespannt, was ein Verein bereit wäre, für Mio Backhaus auszugeben. Und wenn du dann eben eine Summe, sagen wir mal, um die 10, 12 Millionen einnimmst, die mir im Moment realistisch scheint, dann wäre es mir das womöglich nicht wert. Aber es kommt eben am Ende immer drauf an, was für Koulibaly drin ist. Und bei Stay sind wir uns natürlich einig, aber ich glaube, und ich bin mir sogar sehr sicher, das wissen die bei Werder auch, dass man das vielleicht lieber nicht anfassen sollte, das Thema. Es sei denn, und dann hast du ja vollkommen recht, kann der Verein sich das gar nicht erlauben, es kommt ein Angebot in Sphären, die wir bislang von Koulibaly kennen. Glaube ich aber auch wieder nicht.
Oder andersrum, du kannst auch es negativer betrachten. Was passiert denn, wenn jetzt Wochen und Monate kein Angebot kommt für Koulibaly und Backhaus? Und der Einzige, für den du ein Angebot kriegst, ist Jens Day. Dann musst du das als Verein ja sogar machen. Dann musst du diesen wahnsinnigen Akt eingehen und hast dann deinen besten Mann verloren, den du nicht ersetzen kannst.
Oder was passiert, wenn Jens Day sagt, ich möchte dieses Angebot aus England annehmen, weil ich da schon immer hin wollte. Auch das ist ja ein relativ offenes Geheimnis, dass er schon auch den Wunsch immer mal geäußert hat, auf der Insel irgendwann nochmal Fußball zu spielen, wo er aus meiner Sicht auch ziemlich gut hinpasst. Ja, wenn er dann sagt, Leute, ne, ich habe euch jetzt nochmal wieder zum Klassenerhalt geschossen, aber nun gebt mich bitte frei zu der und der Summe, wenn es denn irgendwie geht, dann ist wer da auch nicht der Verein, der sagt oder sich auch erlauben kann zu sagen, nee, dann du bleibst hier.
Ja, absolut. Man kann es sich halt nicht aussuchen als Werder Bremen. Das ist das Problem dabei, das muss man auch immer den Fans verdeutlichen. Du weißt nicht, was in diesem Sommer in welcher Reihenfolge passiert. Ne? Es kann sein, dass du für alle drei ein Angebot bekommst. Es kann sein, dass du nur ein oder zwei Angebote bekommst. Aber grundsätzlich ist ja erstmal gut, dass wir Spieler haben, die jetzt so gut sind oder sich so gut entwickelt haben, dass sie für andere Vereine interessant sind. Ne? Das hatten wir ja eine ganze Weile nicht mehr. Da war Niklas Füllkrug ja wirklich der Letzte. Abgesehen von diesem Winterangebot für Justin Ginmar vor einem Jahr, wo er nach Italien hätte gehen können. Aber das hat Werder ja nicht gemacht. Würden sie vielleicht im Nachhinein machen, diese 10, 11 Millionen mitnehmen vom AS Rom und ihn im Januar hergeben. Mit dem Wissen von heute, wie er sich entwickelt, dass er eben kein Spieler ist ein Jahr später, der jetzt das Doppelte wäre, ich sag mal 22 Millionen, hätte man das vielleicht damals machen können und hätte damit schon mal das strukturelle Defizit von, ich sag mal, ungefähr 7 Millionen Euro pro Jahr, was du da anhäufst, ja auch schon mal beheben können, wieder für ein weiteres Jahr. Ne?
Aber was heißt das für meine angedachten Deals hinsichtlich der Leihgeschäfte? Ich habe ja schon vor Monaten gesagt, okay, wenn sich da einer wirklich gut macht und die festgeschriebene Ablösesumme, weil die gibt es ja dann auch, die Kaufoption ist ja nicht in allen Fällen ausgeschlossen, sondern im einen oder anderen Fall gibt es ja eine Kaufoption. Mhm. Warum sollte man den nicht ziehen und dann vielleicht versuchen, den Spieler quasi mit einer logischen, juristischen Sekunde heißt das, glaube ich, so weiß ich es aus meinem Studium noch, in dieser einen Sekunde gehört er halt Werder, aber er wird sofort weiter transferiert, wenn das denn mit dem Spieler alles klappt. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du das Geld hast oder irgendwie zwischenfinanzierst. Auch das hatte ich ins Spiel gebracht, geht aber, glaube ich, nicht so leicht als Fußballvereine.
Ja, du bräuchst aber ja auch einen Käufer für den Spieler.
Ja, das setze ich jetzt mal voraus. Das ist im Plan ganz oben auf meiner Liste, dass das einen Käufer gibt.
Ja, aber der Käufer kann sich ja auch an den Verein wenden, dem der Spieler jetzt gehört und die machen den Deal dann mit sich aus. Ne? Also,
aber nicht, wenn Werder die Kaufoption zieht. Das meine ich ja. Wenn Werder die Kaufoption zieht, dann ja nicht.
Ja, aber du brauchst Geld, um Kaufoptionen zu ziehen. Ne? Auch das muss jeder vor Augen haben. Ne? Da ist eine Frist in diesen Verträgen bei den Leihspielern. Bis wann kann Werder da jeweils eine Kaufoption ziehen? Wenn du vorher aber keinen Spieler verkauft hast und kein Geld hast, dann kannst du diese Kaufoption ja erstmal, ganz vereinfacht gesagt, nicht bedienen. Ne? Du gehst dann ein wirtschaftliches Risiko ein, indem du zockst, dass du das Geld noch irgendwo herkriegst. Zocken ist immer riskant. Das haben wir letzten Sommer gesehen, als wer da bis zum Ende geglaubt hat, sie kriegen Geld für Romano Schmid und können dann einen Stürmer kaufen und dies und das machen. Wenn das nicht aufgeht, dann stehst du blöd da. Und diesen Sommer sollte der Transfersommer eigentlich besser werden, als er letzten Sommer war. Das hat schon für sehr viel Aufregung gesorgt im Werderland, was da letzten Sommer alles war. Dass lange kein Stürmer kam, dass am Ende dann nur Boniface kam. Und die ganzen Leihspieler, mit denen du dich da plötzlich durchmogeln musstest, gerade auch nach der schweren Verletzung von Mitch Weiser, das wisst ihr ja alles. Diesen Sommer musst du den Kader wieder komplett umbauen. Es wird, glaube ich, aber noch anspruchsvoller als im letzten Sommer, wenn du nicht sehr früh einen großen Transfer machst und damit Geld eingenommen hast, mit dem du planen kannst.
Was du ja auch ins Spiel bringst, ist der Standortnachteil, den man in Bremen hat. Gilt das wirklich immer? Weil ich meine, es gibt schon auch vergleichbare Städte in Deutschland, denen es finanziell besser geht als Werder. Oder, also den Vereinen, ne? Städte mit Vereinen, denen es besser geht. Ich weiß, dass es sehr lange schon Thema ist, aber ich denke dann auch an die wirklich erfolgreichen Zeiten zurück. Otto Rehagel, Thomas Schaaf sind die Protagonisten dieser Zeiten. Da hat man auf diesen Standortnachteil auch nichts gegeben. Beziehungsweise hat gesagt, gut, dann müssen wir halt ein bisschen besser sein, ein bisschen schneller sein, was auch immer. Aber man hat ja sehr, sehr lange das kompensieren können. Haben sich die Zeiten so geändert oder ist die Arbeit vielleicht nicht mehr von der Qualität damaliger Jahre?
Da kommt viel zusammen. Da ist jetzt ganz viel vermixt, was natürlich auch vielen Werder-Fans auf der Seele brennt. Also versuchen wir es mal der Reihe nach zu machen. Also es ist schon ein leichter Standortnachteil Bremen, weil Bremen ist keine Millionenstadt. Bremen hat nicht diese Kauf- und Wirtschaftskraft wie Köln, Berlin, München, Köln habe ich zweimal genannt. Es kommt ja auch hinzu, die Region Bremen ist nicht dicht besiedelt dann im Umland. Das heißt, ein überregionaler Sponsor, der viele Menschen erreichen will, der ist in Bremen falsch. Ne? Gibt es dieses berühmte Radiusmodell, also das ist okay, machst einen Radius 100 Kilometer um Köln, um Gelsenkirchen, um Dortmund, ist ein super Beispiel. Wie viele Menschen du dann da erreichst, dann bist du ganz schnell bei 20 Millionen im Ruhrgebiet. Und das hast du in Bremen halt nicht, da erreichst du nicht mal 10% davon. Also müsstest du dann als Verein einen anderen Weg gehen, wenn du sagst, okay, wie schaffe ich es denn, diese Firmen, die wir in Bremen haben. Wir haben ja ein paar Millionäre, ein paar Milliardäre mit entsprechenden Firmen dahinter, große Firmen. Wie schaffe ich die denn für Werder zu begeistern? Dann müsstest du viele Dinge anders machen, als es der Verein derzeit macht. Also die haben es ja offensichtlich nicht geschafft, diese Firmen für Werder zu begeistern. Also sonst würden die sich da mehr engagieren, obwohl die zu Teilen ja sogar Werder-Fans sind. Aber so einfach, wie man sich das dann vorstellt, ist es nicht. Der Verein hat sogar kurz Zech, den großen Bauunternehmer, ein bisschen in den Aufsichtsrat gehievt, in der Hoffnung, dass er dann da Geld lässt. Auch das hat nicht funktioniert. Ne? Solche Leute sind deshalb so reich, weil sie ihr Geld sehr sinnvoll verwalten und sich nicht einfach so blind in den Fußball stecken. Ja. Also musst du da andere Lösungen finden. Es hat die frühere Generation, ich erinnere da an diese Zeiten, Willy Lemke mit Fieze Fischer, mit Manfred Müller und so weiter, die waren natürlich sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Die haben sich auch ganz viel einfallen lassen. Da gibt es ja tausend Anekdoten von früher. Die haben sich aber halt auch sehr persönlich darum bemüht, dass die Chefs dieser Firmen oder die Chefs von potenziellen Sponsoren sich bei Werder sehr, sehr wohl gefühlt haben. Ne? Mhm. Da musst du dann mit einer ganz anderen Manpower, mit einem ganz anderen Elan ran, als man das heute so allgemein Werder zutraut oder vielleicht auch unterstellt, wie sie das machen. Auf jeden Fall fällt dir auf, dass diese Firmen sich nicht in dem Maße engagieren in Bremen.
Wobei man dazu sagen muss, fairerweise, da haben sich die Zeiten ganz sicher geändert. Das Sportsponsoring, das wir aus den 80er, 90er Jahren vielleicht noch kannten oder kennen, ist heute nicht mehr so ausgeprägt. Ne? Also die Unternehmen, um die geht es ja in erster Linie, halten ihre Kohle dann schon sehr zusammen oder investieren in andere Zusammenhänge als jetzt gerade in einen Sportverein, nämlich in diesem Fall den SV Werder. Das, glaube ich, kann man schon auch sagen. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Auch wenn es den Unternehmen bestimmt nicht schlechter geht heute als vor 30 Jahren, würde ich mal vermuten.
Das kommt erschwerend hinzu. Dann haben wir diesen Standortnachteil Stadionnamenvermarktung. Ne? Wir mussten jetzt da mühevoll diese Lösung mit den vier Flutlichtmastpartnern da einfallen lassen.
Das ist aber ganz schön clever auch, ne? Fand ich.
Ja, aber wenn du natürlich einen Großen hättest, der richtig Geld reinbuttert, würde dir das mehr bringen. Ne? Also das ist erstmal auch ein Nachteil, diese Thematik, dass du die nicht vernünftig mit deinen Fans und Mitgliedern gelöst kriegst, dass es dir wirklich weiterhilft. Und dann hast du ja eben die anderen Vereine angesprochen, die es ja hinkriegen. Und da muss man ja gucken, okay, wie haben die das denn geschafft? Wir reden ja nur über Vereine, die so ungefähr auf Augenhöhe unterwegs sind, was die Eckdaten angeht. Also ein SC Freiburg, ein RSV Mainz 05, Union Berlin kam ja auch daher und so. Und dann siehst du halt in der Historie zwei Dinge. Diese Vereine haben sich entweder für die Champions League oder einen anderen Europapokal qualifiziert und damit natürlich dann plötzlich Einnahmen erschlossen, von denen Werder träumt. Und das Zweite ist, sie haben es immer wieder geschafft, das gilt vor allen Dingen für Vereine wie Freiburg und Mainz, junge Spieler zu entwickeln, entweder selber oder sie zu entdecken, zu entwickeln und dann teuer zu verkaufen. Das ist ja der Weg, wie auch früher Mönchengladbach oder danach dann jetzt in den letzten Jahren Eintracht Frankfurt oder der VfB Stuttgart groß werden konnte. Ne, eben damit. Und das ist ja was Werder jetzt dann auch versucht. Und wenn das gelingt, ne, wenn man jetzt Spieler wie Koulibaly oder Backhaus oder beide für sehr viel Geld verkaufen kann und das wieder nutzen kann, das Geld, was dann über ist, um eine neue, bessere Mannschaft aufzubauen, wieder auch solche Perlen zu haben, die du dann wieder weiterverkaufen kannst in den nächsten Jahren, weil das Modell muss sich dann ein paar Mal wiederholen, damit es groß und größer wird, dann werden irgendwann auch die Summen größer. Und dann kannst du so eine Entwicklung eingehen. Aber das klappt halt nur, wenn du jetzt diesen Dominostein mal kippen kannst, dass dir ein großer Transfer, vielleicht sogar zwei, gelingt. Ja. Und Niklas Füllkrug ist dann kein großer Transfer. Also diese 17, 18 Millionen, möchte ich nochmal sagen an der Stelle, die waren für Werder viel Geld, aber für Dortmund nicht. Ne? Dortmund hat einen super Spieler bekommen, der ihnen international weitergeholfen hat, auch in der Champions League, und haben ihn dann für deutlich mehr Geld nach England verkauft.
So, ne?
Ja. Das zeigt ja, was für ein Marktwert da eigentlich war. Das Problem ist halt, dass Werder angewiesen war, dieses Angebot am Ende anzunehmen, weil es kein anderes gab. Und das ist das Problem. Du verkaufst dein Tafelsilber und dann ist nichts mehr da. Du musst also, wenn du jetzt einen Koulibaly oder einen Backhaus verkaufen würdest, tunlichst darauf achten, dass du schon wieder die Nächsten dahinter hast, die du quasi aufs Fließband legst. Sagst, da machen wir jetzt Bundesligaspieler draus, wie bei Koulibaly und bei Backhaus, und die können wir dann in den nächsten ein, zwei Jahren zu Geld machen. Das ist wichtig, sonst wird das Ganze ein Rohrkrepierer.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. auf Augenhöhe seit 2007.
Da würde ich fast sagen, wie sonst eigentlich immer auf das nächste Spiel bezogen, wir werden es beobachten und es wird eine spannende Zeit werden. Ich komme nochmal zurück auf deine Kolumne und zitiere wörtlich: Auch mit Karl Hein im Tor hätte Werder die Klasse gehalten. So, du grinst schon ein bisschen. Du hast einen Haken hinter den Klassenerhalt gemacht, entnehme ich diesem Satz.
Ja, für mich schon, muss ich sagen. Also nagelt mich fest, wenn es schief geht, dann war dieser Satz Unsinn. Aber erstmal für sich genommen stimmt dieser Satz, also auch mit Karl Hein hättest du die Klasse gehalten. Ne? Weil ein super Torwart ist, ja. Das spricht für Werder und für Kiki Vander, sein Netzwerk, dass sie den bei Arsenal immer im Blick hatten und auch für Werder begeistern konnten, das ist gut. Ich glaube ja, dass wir vielleicht jetzt schon gegen Augsburg einen Deckel drauf machen. Musst du nicht mal durch einen Sieg. Du kannst die Klasse auch halten, wenn du gegen Augsburg nicht gewinnst. Für Werder spricht halt vor allen Dingen, dass die anderen nicht gewonnen haben hinten dran. Der Abstand ist sehr komfortabel. Die anderen machen mir auch nicht den Eindruck, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen. Deshalb habe ich diesen Satz so formuliert. Ich denke, für mich ist das Klassenhalt und das ist ganz, ganz wichtig, weil du mit einem Abstieg natürlich wirtschaftlich nochmal ganz anders unter Druck geraten wärst und deine Spieler auch nicht mehr so viel wert gewesen wären. Ne? Also ein Koulibaly vom Absteiger kriegst du billiger als ein Koulibaly vom Erstligisten. Ja. Das ist ganz einfach so. Ne? Deshalb ist es sportlich und wirtschaftlich sehr, sehr wichtig, diesen Klassenhalt dann jetzt auch fix zu machen, diesen letzten Schritt zu gehen. Wobei ich halt, wie gesagt, glaube, dass Werder gar keinen Schritt mehr machen muss. Das wird sich von selber regeln. Aber wenn du ihn selber gehen kannst gegen Augsburg, wunderbar, dann ist der Deckel drauf.
Ich erinnere an die letzte Folge, da hat einer von uns, und du warst es nicht, gesagt, ich glaube nicht, dass die Mannschaften wie Pauli und Wolfsburg jetzt nochmal den Rückstand aufholen. Und ich habe das gute Gefühl, dass ich da mal richtig lag. Weil das glaube ich nämlich auch. Werder hat einen, ja, zumindest sehr ansehnlichen Punkt in Stuttgart mitgebracht. Aber viel wichtiger war, glaube ich, was sie am Samstag abgespielt hat. Das hat mir auch schon ein gutes Gefühl gegeben, dass nämlich da nichts kam von unten. Da war keiner, der jetzt nochmal eben 3 Punkte draufgepackt hat. Und da hast du ja vollkommen recht, sie wirken auch nicht so, als könnten sie das nochmal eben. Ne? Also so geht es ja auch nicht darum, dass sie jetzt nochmal einen Sieg landen, sondern die müssen ja schon mal mindestens 2-mal gewinnen, um Werder einzuholen. Und Tore müssen auch noch aufholen. Also da habe ich auch das Gefühl, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es hat mich gewundert, weil die ja eigentlich sonst immer so ein bisschen, ne?
Ja, ist die alte Kickerschule, ne? Hat Rainer Holt schon mehr eingetrichtert und Karl-Heinz Heimann. Vorbei ist erst, wenn es vorbei ist. Das ist wichtig. Das haben wir ja oft genug erlebt, gerade auch in Bremen beim Abstieg 2021. Als dann dieser eine Sieg, der gefehlt hat, einfach nicht kam. Ja. Und dann ist die Mannschaft abgestiegen nach vielen Wochen. Es kann viel passieren in so einem Saisonfinale. Das habt ihr alle selber schon erlebt. Deshalb ist es erst vorbei, wenn rechnerisch nichts mehr geht. Aber die Situation sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus für Werder. Du hast alles in der eigenen Hand. Das ist schon mal das Allerwichtigste.
War auch gut so für die Stimmung Stuttgart nochmal, dass du den wahnsinnig wichtigen Derby-Sieg, sowohl sportlich als auch emotional, dass du den nochmal so ein bisschen veredelt hast, indem du nach Stuttgart fährst und dort auch nochmal einen Punkt gewinnst, ne?
Absolut, gegen eine richtig starke Stuttgarter Mannschaft, ne? Also auch in dem Spiel, ne? Und das war dann so ein bisschen, hat mich so ein bisschen erinnert wie Europapokalschlachten, ne? Du musst irgendwie versuchen, ein Ergebnis über die Zeit zu kriegen. Die haben verteidigt, die Bremer, als gäbe es keinen Morgen mehr. Richtig gut gegen den Ball gearbeitet und dann Maxi Wöber, ne? kommt da rein, hat die ganze Saison nicht gespielt, der war ja beim Pokal aus in der ersten Runde für Werder am Ball. Das ist übrigens ja auch wirtschaftlich total bitter, dass Werder damals in der ersten Runde ausgeschieden ist und damit sich die Chance auf alle Zusatzeinnahmen versaut hat. Das nur by the way gehört genauso dazu, zu den Defiziten, die du hier auftürmst wirtschaftlich. So, und jetzt kommt der Junge rein und verteidigt da jeden Ball weg, haut sich rein, vorne fast noch ein Seitfallzieher-Tor geschossen. Das hat mich total gefreut für ihn, dass ihm so ein Comeback gelungen ist. Er schielt ja noch so ein bisschen auf die Weltmeisterschaft. Das ist kein unwichtiger Spieler im Kader von Österreich. Wird jetzt ein ganz enger Ritt, aber wenn der so weitermacht, kann er das tatsächlich noch schaffen. Ne?
Wobei, ich habe ihn ein paar Tage vorher bei der U23 gesehen, da war er mir nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da war er auch insgesamt wenig aufgefallen von der U23. Die haben nämlich das Derby gegen den Bremer SV verloren und das ist selten Zeichen dafür, dass ich einen Spieler nach vorne spielen kann in so einer Partie. Ne? Das war schon so.
Ja, muss natürlich gucken, wie lange der keinen Fußball gespielt hat. Das sind jetzt viele Monate gegangen.
Ja, aber auch irre, dass so eine Halbzeit, er hat nur eine Halbzeit da gespielt, meine ich, gegen den Bremer SV, in der Regionalliga, dass so eine Halbzeit dann offenbar ausreicht im Spiel, Betrieb, um dann so eine gute Leistung in Stuttgart zu bringen. Das ist dann schon irre. Was sollte Werder machen mit Maxi Wöber?
Lass mich nur kurz drauf eingehen. Einerseits ist es gut, andererseits bin ich da sehr bei Daniel Thun, der sagt, das ist eigentlich auch nicht gut, weil diese Jungs bräuchten eigentlich noch mehr Training, mehr Aufbau. Du gehst jedes Mal ein gewisses Risiko ein, aber du hast ja keine anderen mehr, die du bringen kannst. Du hast viele Langzeitverletzte oder Spieler, die aus anderen Gründen nicht in der Verfassung sind, quer durch alle Mannschaftsteile. Das musst du auch bei der Kaderplanung fürs neue Jahr bedenken. Ja, wenn du fragst, was macht man mit Maxi Wöber? Ganz, ganz schwierige Nummer. Also der Körper hat ihm so viele Probleme gemacht in der Saison, dass du jetzt nicht einfach blind sagen kannst, die Diskussion hatten wir ja schon bei Victor Boniface, ach komm, wir versuchen es einfach nochmal.
Ja, aber irgendeine Entscheidung musst du treffen, ja oder nein am Ende, ne? Ja. Sollten sie ihn nochmal ausleihen, würde das Sinn ergeben? Sie haben ihn ja ausgeliehen, ne?
Wäre die Frage, ob sein Verein das mitmacht.
Ja.
Aber dazu müsste man jetzt Einblick in alle Akten haben. Dazu müsste man sehen, wie er sich auch unter der Woche die ganzen Monate verhalten hat und so weiter, um zu gucken, hey, was habe ich da für einen Jungen? Ich halte ihn aus der Distanz für einen sehr, sehr guten Jungen, einen super Profi, der einer Mannschaft viel geben kann. Deshalb hält ja auch Ralf Rangnick als Österreichs Nationaltrainer ihm diese Tür die ganze Zeit offen für den WM-Kader. Das macht man ja auch nicht für jeden. Es ist halt für Werder bisher überhaupt nicht aufgegangen. Und du darfst halt nicht nach dem Prinzip Hoffnung agieren bei zu vielen Fällen. Also du kannst jetzt nicht sagen, naja, dann machen wir noch ein Jahr Boniface, vielleicht wird das sehr gut, dann machen wir noch ein Jahr Wöber, vielleicht wird das sehr gut und so. Mhm. Das würde ich zumindest nicht bei zu vielen Spielern machen. Aber ich würde es eher bei Wöber machen als bei Boniface, muss ich ehrlicherweise auch sagen.
Gut, dann rege ich
Kopf sehr viel klarer. Ne?
Ich rege an, dass wenn du die Akten brauchst, lass sie dir doch einfach kommen. Und dann können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen. Erstmal werden wir beobachten, was Werder jetzt gegen Augsburg macht. Unter anderem dann vielleicht ja auch wieder Maxi Wöber. Und dann sprechen wir nächste Woche nochmal drüber, wie sich dann die Situation ergeben hat. Es sei denn, du, und ich halte das nicht für ausgeschlossen, förderst nochmal ein so spannendes Thema wie, Moment, ja, warum hat Werder kein Geld? Ne? Da gibt es ja auch noch das ein oder andere, was man insgesamt mal fragen kann zum Verein.
Absolut. Und wir haben ja immer gesagt, wenn ihr uns Anregungen schreibt, wenn ihr Fragen habt, Sachen, die wir hier erklären sollen, dann greifen wir das auf. Das war jetzt hier auf vielfachen Wunsch. Warum hat Werder kein Geld? Das sind wir jetzt mal kurz durchgegangen. Da könnt ihr uns gerne auch weiterhin schreiben. Ne? Soll ich unsere E-Mail-Adresse
machen? Soll ich das mal wieder machen? Ich könnte
komm,
auch.
Mach du.
Ich
du mit deiner Podcast-Stimme. Komm.
Grün auf weiß at visa-kurier.de. Grün mit UE und weiß mit Doppel-S. So.
Sehr gut.
Geübt, habe ich ja gesagt. Ansonsten, ja, vielen Dank dir, JJ. Das war ein total spannendes Thema, total spannende Einblicke. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Lasst uns ein Like, eine positive Bewertung, Sterne, was auch immer. Das wäre nicht schlecht, das hilft uns natürlich. Empfehlt uns weiter, auch das wäre schön. Ansonsten würde ich mich mal an der Stelle verabschieden. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
Ja, lasst uns hoffen, dass das mit dem Klassenerhalt jetzt dann tatsächlich gelingt. Und denkt dran, bleibt grün-weiß.